Nach der letzten Predigt am vergangenen Sonntag, da kam jemand auf mich zu und meinte, das ist ja mutig von dir, über dieses Thema der sexuellen Verführung zu sprechen. Ich gesagt, ja, vielleicht, kann schon sein, aber ich tue es oder ich habe es getan, weil es in der Bibel steht, weil es die Bibel tut und weil es die Bibel auch immer wieder tut, auch gerade in den Sprüchen. Darum setze ich hier heute auch nochmal fort. Also noch ein zweites Mal zu diesem Thema. Man kann natürlich fragen, vielleicht denkt sich das auch der ein oder andere, warum spricht denn die Bibel überhaupt so häufig von diesem Thema der Sexualität? Ich glaube, weil Sexualität bedeutsam ist, weil es wichtig ist. Weil sie bedeutsam ist für unser Leben und unsere Identität als Menschen auch bestimmt. Ich meine, man kann mal so drüber nachdenken. Also wenn man so durch die Gegend läuft, vielleicht wenn man draußen auf dem Weg ist zum Bäcker oder irgendwo im Zug sitzt oder einem jemand in der Fußgängerzone begegnet, das Erste, was man ja mehr oder minder sofort von einer anderen Person wahrnimmt, das ist doch das Geschlecht. Wir nehmen das ganz unwillkürlich wahr, wir denken da eigentlich gar nicht drüber nach, das ist so ganz normal. Oder denken wir daran, wenn wir einem neugeborenen Baby begegnen. Welche Frage stellt man? Man fragt natürlich, ist es ein Mädchen oder ist es ein Junge? Jeder will das wissen. Also Sexualität, Geschlechtlichkeit ist bedeutsam. Das zeigt sich auch an der Fülle von Liebesgeschichten, die es überall gibt. In Büchern, in Filmen, in Gedichten, in Liedern, im Theater, überall. Und egal, in welcher Kultur man sich bewegt oder zu welcher Zeit man sich bewegt, in welche Epoche man schaut, überall gibt es das. Es ist sehr weit verbreitet. Warum? Weil Partnerschaft, weil Liebe, weil Romantik, weil das etwas Besonderes ist. Warum ist das so etwas Besonderes? Warum ist uns das so wichtig? Warum spricht das so viele von uns an? Nun, letztendlich sicherlich deshalb, weil das auch von Gott kommt. Liebe und Zuneigung, das ist ja nicht einfach so ein evolutionärer Mechanismus zum Erhalt der menschlichen Art. Also ich glaube das jedenfalls nicht. Nein, Liebe und Zuneigung kommen von Gott. Und letztendlich offenbaren sie auch Gott. Sie sagen auch etwas über Gott aus. Denn Gott liebt uns. Und Gott liebt uns nicht nur mit so einer platonischen Liebe, sondern er liebt uns mit einer leidenschaftlichen Liebe. Mit einer Liebe, die sich hingibt. Diese leidenschaftliche, sich selbst aufopfernde Liebe, sie gipfelt schließlich in Jesu stellvertretendem Opfer, Tod am Kreuz. Und unsere menschliche Liebe, die Zuneigung, die wir ja, zum Beispiel zu unserem Ehepartner empfinden, sie spiegelt letztendlich etwas über Gott und das Evangelium wider. Also man könnte sagen, jede menschliche Liebesgeschichte, die menschliche Ehe, ist etwas von Gott Geschaffenes. Sie ist etwas von Gott Geschaffenes, etwas, was Gott geschaffen hat, um auf diese, ja, ich sag mal so, Mega-Romanze in dieser Schöpfung hinzudeuten, auf Jesus Christus nämlich und seine tiefe, hingebungsvolle, ewige Liebe zu seiner Gemeinde. Dass Jesus Christus sich erniedrigt, dass er sich hingibt, dass er leidet und stirbt, um sich ein Volk zu erlösen und in ewiger Gemeinschaft, in ewiger Beziehung zu ihm, mit ihnen zu leben. Also ich hoffe, dass das so nachvollziehbar ist. Liebe, Partnerschaft und damit auch Sexualität sind letztendlich Spiegel des Evangeliums. Darum ist Gott das wichtig. Und darum sollen wir hier lernen, ganz gleich in welcher persönlicher Konstellation wir hier gerade leben. Viele von uns sind verheiratet, aber nicht alle. Manche werden vielleicht nochmal verheiratet sein, andere waren verheiratet. Also natürlich, da sind die Konstellationen unterschiedlich. Dennoch ist es ein Thema, mit dem wir alle mehr oder weniger auch zu tun haben. Und wir sollen lernen, wie wir in diesem Bereich nach Gottes Geboten und Weisheit leben können. Wie wir mit den vielen Verführungen, die es auch in diesem Bereich gibt, fertig werden können. Wie wir da widerstehen können. Ich habe überschrieben, die Predigt, behalte meine Gebote, der Verführung widerstehen. Und ich lese uns jetzt mal aus den Sprüchen einen längeren Abschnitt. Hier ist er überschrieben mit Warnung vor Ehebruch. Ich habe es mal ein bisschen allgemeiner gefasst. Behalte meine Gebote, der Verführung widerstehen. Sprüche 6 geht's los, ab Vers 20. Sprüche 6, ab Vers 20. Mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters und lass nicht fahren die Weisung deiner Mutter. Binde sie dir aufs Herz alle Zeit und hänge sie um deinen Hals, dass sie dich geleiten, wenn du gehst, dass sie dich bewachen, wenn du dich legst, dass sie zu dir sprechen, wenn du aufwachst. Denn das Gebot ist eine Leuchte und die Weisung ein Licht und die Vermahnung ist der Weg des Lebens, auf dass du bewahrt werdest vor der Frau deines Nächsten, vor der glatten Zunge der Fremden. Lass dich nach ihrer Schönheit nicht gelüsten in deinem Herzen und lass dich nicht fangen durch ihre Augenlider. Denn eine Hure bringt einen nur ums Brot, aber eines anderen Ehefrau um das kostbare Leben. Kann auch jemand ein Feuer unterm Gewand tragen, ohne dass seine Kleider brennen? Oder könnte jemand auf Kohlen gehen, ohne dass seine Füße verbrannt würden? So geht es dem, der zu seines nächsten Frau geht. Es bleibt keiner ungestraft, der sie berührt. Es ist für einen Dieb nicht so schmachvoll, wenn er stiehlt, um seine Gier zu stillen, weil ihn hungert. Wenn er ergriffen wird, ersetzt er es siebenfach und gibt her alles Gut seines Hauses. Aber wer mit einer Verheirateten die Ehe bricht, der ist von Sinn. Wer sein Leben ins Verderben bringen will, der tut das. Schläge und Schande treffen ihn und seine Schmach ist nicht zu tilgen. Denn Eifersucht erweckt den Grimm des Mannes und er schont nicht am Tage der Vergeltung und achtet kein Sühnegeld und nimmt nichts an, wenn du auch viel schenken wolltest. Mein Sohn, behalte meine Rede und verwahre meine Gebote bei dir. Behalte meine Gebote, so wirst du leben und hüte meine Weisung wie deinen Augapfel. Binde sie an deinen Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Sprich zur Weisheit, du bist meine Schwester, und nenne die Klugheit deine Freundin, dass sie dich behüte vor der Frau des Andern, vor der Fremden, die glatte Worte gibt. Denn am Fenster meines Hauses guckte ich durchs Gitter, und ich sah einen unter den Unverständigen und erblickte unter den jungen Leuten einen törichten Jüngling. Der ging über die Gasse zu ihrer Ecke und schritt daher auf dem Wege zu ihrem Hause. In der Dämmerung, am Abend des Tages, als es Nacht wurde und dunkel war. Und siehe, da begegnete ihm eine Frau im Hurengewand, listig, wild und unbändig, dass ihre Füße nicht in ihrem Hause bleiben können. Jetzt ist sie draußen, jetzt auf der Gasse und lauert an allen Ecken. Und sie erwischt ihn und küsst ihn, wird dreist und spricht: Ich hatte Dankopfer zu bringen, heute habe ich meine Gelübde erfüllt. Darum bin ich ausgegangen dir entgegen, um nach dir zu suchen und habe dich gefunden. Ich habe mein Bett schön geschmückt, mit bunten Decken aus Ägypten. Ich habe mein Lager mit Myrrhe besprengt, mit Aloe und Zimt. Komm, lass uns kosen bis an den Morgen und lass uns die Liebe genießen. Denn der Mann ist nicht daheim, er ist auf eine weite Reise gegangen. Er hat den Geldbeutel mit sich genommen, er wird erst zum Vollmond wieder heimkommen. Sie überredet ihn mit vielen Worten und gewinnt ihn mit ihrem glatten Munde. Er folgt ihr alsbald nach, wie ein Stier zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Hirsch, der ins Netz rennt, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel zur Schlinge eilt und weiß nicht, dass es das Leben gilt. So höret nun auf mich, meine Söhne, und merket auf die Rede meines Mundes. Lass dein Herz nicht abweichen auf ihren Weg und irre nicht ab auf ihre Bahn. Denn zahlreich sind die Erschlagenen, die sie gefällt hat, und viele sind, die sie getötet hat. Ihr Haus ist der Weg ins Totenreich, da man hinunterfährt in des Todes Kammern. Der längere Text, über den wir uns ein paar Gedanken machen wollen. In zwei Teilen werde ich das so gliedern. ja, den ersten Abschnitt, der, also von Kapitel 6, Vers 20 bis zum Schluss, und dann der zweite Abschnitt ist Kapitel 7, das hatte ich auch noch gelesen. Und das Erste, was uns hier verdeutlicht wird in diesen Versen aus Kapitel 6, ist folgende Idee steht da, oder folgende Wahrheit wird da sehr deutlich gemacht: Der Preis ist hoch. Der Preis ist hoch. Das ist der Grund, warum wir der Verführung widerstehen sollten. Und da möchte ich einfach mal direkt hineinspringen in einen Vers. Vers 25 heißt es nämlich: Lass dich nach ihrer Schönheit nicht gelüsten in deinem Herzen und lass dich nicht fangen durch ihre Augenlider. Also das ist eine Frau. Und es ist so wie auch in der letzten Woche natürlich, die Frauen können das auch auf ihre Situation beziehen, können das entsprechend anpassen, vielleicht mit einem Mann. Also hier wird jedenfalls beschrieben, dass eine Frau schön anzusehen. Wahrscheinlich wunderhübsch von Gestalt, ein hinreißendes Lächeln. Ihre Augen werden ja sogar erwähnt an dieser Stelle. Und das Auge nimmt das wahr. Natürlich. Unser Gehirn nimmt das wahr. Da ist nichts zu machen, das ist auch erstmal ganz normal. So ist das halt. Nur, es ist, das wird ja hier deutlich, es ist eine fremde Frau. Es ist nicht die eigene Ehefrau, es ist nicht der eigene Ehepartner. Das ist das Problem. Und wer weise ist, der stoppt die Gedankenmaschinerie schon jetzt, bevor sie so richtig in Fahrt kommt. Wer weise ist, der bremst schon an dieser Stelle. Denn es ist ja klar, es ist einfacher zu bremsen, wenn ich wenig Geschwindigkeit erlangt habe, als wenn ich schon voll in Fahrt bin. Wenn ich voll in Fahrt bin mit dem Auto, dann habe ich einen langen Bremsweg. Aber bei wenigen Kilometern pro Stunde, da bleibt das Auto sofort stehen, wenn ich die Pedale nur antippe. Also der Weise ist, stoppt die Gedankenmaschinerie schon jetzt, bevor sie in Fahrt kommt. Und er sagt sich vielleicht, ja, sie ist hübsch, ja, sie ist schön anzusehen, aber ich habe mit ihr nichts zu tun. Sie ist hübsch, aber für mich spielt das keine Rolle. Denn uns wird gesagt, lass dich nach ihrer Schönheit nicht gelüsten in deinem Herzen. Anders gesagt, denk nicht einmal darüber nach, wie es wäre. Vielleicht, eventuell, so im Kopf. Fange nicht erst irgendwelche Gedankenspielchen an, lass deiner Fantasie nicht einfach freien Lauf, halt ein, und zwar nicht erst, wenn die konkrete Tat vielleicht folgen soll, wenn es um die konkrete Tat geht, sondern bereits dann, wenn die Gedanken kommen, wenn du vielleicht anfängst, andere Menschen zu mustern und sich die Fantasie auf die Reise begibt. Halt ein. Ganz wie Jesus es uns auch sagt, Matthäus 5 in der Bergpredigt: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Halt ein, schon wenn es in diesem Stadium ist. Das Problem ist, ne? Und das wird ja sehr schön deutlich an diesem Beispiel, wenn man sich das so vorstellt, das Problem ist natürlich, dass die Versuchung oft attraktiv daherkommt. Die schöne Frau, von der man den Blick kaum abwenden kann, man muss einfach immer wieder hinschauen vielleicht. Oder umgekehrt vielleicht der sympathische Mann, der einem so aufmerksam begegnet. Aber auch in anderen Bereichen ist das genauso. Auch wo es um andere Versuchungen geht, da ist es genauso. Wenn es um Geld geht, um den Job geht, wenn es um Eigentum geht, um viele andere Dinge, da ist es ganz genauso. Die Versuchungen, sonst wären sie ja keine Versuchungen, sie kommen oft attraktiv, reizvoll und schön daher. Anders gesagt, wenn alles Schlechte irgendwie hässlich und scheußlich wäre, ja, dann wäre das Leben natürlich bedeutend einfacher. Oder wenn wenigstens alle schlechten Dinge so einen großen roten Warnaufkleber hätten, ne, habe ich mir so vorgestellt, wäre vielleicht auch schon ganz hilfreich, wäre auch schon ganz gut. Dann würde man immer erinnert werden, ja, stopp, Vorsicht, das würde helfen. Aber das Problem ist, in unserer Welt ist das Abscheuliche wunderschön und das Schlechte ist extrem reizvoll in unseren Augen. Das ist das Problem. Die Versuchung kommt attraktiv daher. Wir lesen sogar, dass der Teufel selbst sich verstellt als Engel des Lichts. 2. Korinther 11, Vers 14 steht das. Der Teufel selbst verstellt sich als Engel des Lichts. Und darum, weil die Versuchung so attraktiv erscheint, darum werden wir hier auf ja anschauliche und drastische Art und Weise über die Konsequenzen aufgeklärt. Über die Konsequenzen von Ehebruch und anderen sexuellen Verfehlungen werden wir hier aufgeklärt. Vers 27 ist diese rhetorische Frage: Kann auch jemand ein Feuer unterm Gewand tragen, ohne dass seine Kleider brennen? Na, stellt euch vor, ich nehme mal hier diese Kerze. Wir haben ja hier mal so eine schöne Kerze. Und ich packe sie mir hier unter mein Hemd. Was würdet ihr sagen? Lass das sein. Also hoffe ich jedenfalls. Ne? Lass das sein. Und wenn ich dann sagen würde, naja komm, wisst ihr, ich passe schon auf. Ich mache das ganz vorsichtig. Ich bin geschickt. Das wird schon gut gehen. Dann würdet ihr sagen, nein, nein. Das kann niemals gut gehen. Und dann würde ich vielleicht wieder sagen, aber ich bin mir ganz sicher. Ich habe ein gutes Gefühl dabei, wenn ich mir diese schöne, wärmende Kerze hier unter mein Hemd stecke. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Das klappt bestimmt. Und ihr würdet rufen, Wolfram, bitte, bitte, tu es nicht. Tu es auf gar keinen Fall. Liebe Geschwister, ich glaube, der Punkt ist klar an dieser Stelle, den die Bibel uns hier deutlich machen will. Zukünftige schmerzhafte Konsequenzen, sie sind unausweichlich. Sie sind unausweichlich. Da ist einfach nichts zu machen. Da zählt nicht deine Geschicklichkeit, da zählt nicht deine Cleverness, da zählt auch nicht Zeit und Ort, ob du das jetzt morgens oder abends machst oder mittwochs oder sonntags. Da kannst du auch nicht vorbeugen. Denn eins steht fest: Feuer brennt. Feuer brennt. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die können wir nicht ändern. Die können wir nicht ändern. Und wir sollen begreifen, dass es auch im Hinblick auf unsere Sexualität Gesetzmäßigkeiten gibt. Dass Ehebruch, dass sexuelle Verfehlungen, dass sie unausweichlich zu schmerzhaften Konsequenzen führen. Nicht unbedingt sofort. Das ist manchmal auch das Problem an der Geschichte. Ja. Wieso soll es schlimm sein, sich pornografische Filmchen anzuschauen? Schadet doch nicht. Das ist so eine Haltung, das hört man immer öfter. Und doch ist es so, selbst wenn die Konsequenzen nicht sofort auftreten, so sind sie langfristig doch verheerend. Denn alle Erfüllung, die Ehebruch, die Pornokonsum, die andere sexuelle Verfehlung so erst einmal bieten, die sind nicht von Dauer, sie sind zeitlich beschränkt und die schweren Konsequenzen kommen. Am Feuer kann man sich nur verbrennen. Und wir lesen von diesen Konsequenzen hier am Schluss des Kapitels. Vers 30 fortfolgend. Es ist für einen Dieb nicht so schmachvoll, wenn er stiehlt, um seine Gier zu stillen, weil ihn hungert. Wenn er ergriffen wird, ersetzt er es siebenfach und gibt her alles Gut seines Hauses. Aber wer mit einer Verheirateten die Ehe bricht, der ist von Sinnen. Wer sein Leben ins Verderben bringen will, der tut das. Schläge und Schande treffen ihn und seine Schmach ist nicht zu tilgen. Denn Eifersucht erweckt den Grimm des Mannes und er schont nicht am Tage der Vergeltung und achtet kein Sühnegeld und nimmt nichts an, wenn du auch viel schenken wolltest. Uns wird also hier verdeutlicht, dass der Ehebrecher, das ist dieser Vergleich, er ist viel schlimmer dann als der Dieb. Der Dieb, der kann ersetzen, was er genommen hat. Dem Dieb wird man verzeihen, wenn man um seine Not weiß. Aber wer Ehebruch begeht, der tut etwas, was nicht wieder gut zu machen ist. Weil Vertrauen zerstört wird. Und auch wenn uns jetzt die hier geschilderten Konsequenzen, die sind ja wirklich sehr bildhaft so formuliert, wenn uns das vielleicht etwas zu archaisch vorkommt, vielleicht, so ist es auch heute doch nach wie vor so, dass Ehebruch Wunden hinterlässt, die nicht einfach wieder zu kitten sind. Sexuelle Sünde ist für Gott nicht unbedeutend. Und wenn wir ehrlich sind, ist es für uns auch nicht unbedeutend. Wir sehen also hier in diesem Abschnitt 20 bis 35 eine simple, aber ganz wichtige Hauptwahrheit: der Preis für Ehebruch, der Preis für Untreue, für sexuelle Verfehlungen, er ist hoch. Er ist sehr, sehr hoch. Und deshalb werden wir hier aufgefordert, wachsam zu sein. Nicht einfach, weil Gott das nicht möchte. Nicht einfach, weil er uns einschränken möchte. Nicht einfach, weil er Freude daran hat, irgendwie uns die Freude zu verderben. So hört man das ja auch manchmal. Nein, vielmehr, weil er Schaden, weil er großen Schaden von uns abwenden will. Der Preis für Ehebruch, für Untreue, für sexuelle Verfehlung aller Art, er ist sehr hoch. Was heißt das für uns? Es bedeutet, dass wir kämpfen müssen. Wir lesen das am Anfang des Textes hier. Bewahre das Gebot deines Vaters. Lass nicht fahren die Weisung deiner Mutter. Binde sie dir aufs Herz alle Zeit. Hänge sie um deinen Hals, dass sie dich geleiten, wenn du gehst, dass sie dich bewachen, wenn du dich legst, dass sie zu dir sprechen, wenn du aufwachst. Kämpfen wir darum, dass Gottes Wort uns leitet. Ringen wir darum, dass Gottes Weisheit unser Herz bestimmt, dass es unser Handeln bestimmt, dass seine Werte unser Herz prägen, dass sie alle Zeit in unserem Leben zugegen sind. Werden wir hier Gottes Verbündete im Kampf gegen die Sünde? Auch im Kampf gegen die sexuelle Sünde. Denn das ist ja der Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen einem bekehrten Christen und einem nicht bekehrten Menschen. Der Nichtbekehrte, er rechtfertigt, er entschuldigt seine Sünden. Er genießt sie vielleicht sogar. Aber der bekehrte Mensch, er sieht seine Sünde, er trauert um sie, er redet sie nicht schön, sondern er kämpft an Gottes Seite gegen seine Sünden an. Er kämpft dagegen, weil er weiß um die Wahrheit Gottes. Weil er weiß um die Wahrheit von Gottes Weisheit. Weil er weiß, der Preis ist hoch. Und er will in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Kraft dieses Geistes, den Gott uns in unser Herz gegeben hat, will er den Verführungen widerstehen. Sind wir bereit dazu, hier zu kämpfen? Sind wir bereit für diesen Kampf? Dann das Zweite. Lass dein Herz nicht abweichen, wie wir der Verführung widerstehen. Und wir springen jetzt in Kapitel 7 und wir springen gleich zu Vers 6 bis 9 hin. Dort sieht der Vater, das ist ja der Weisheitslehrer, der hier seinen Sohn unterrichten möchte, der ihm Weisung geben möchte. Und wir sehen ihn, wie er vor seinem inneren Auge so eine Szene sieht. Eine Szene, in der sich ein Unverständiger verführen lässt. Und wir können anhand dieser Szene, wie das so beschrieben ist, können wir lernen, wie Verführung eigentlich funktioniert und wie wir da auch widerstehen können. Ich lese uns nochmal ab Vers 6, Kapitel 7, ab Vers 6. Denn am Fenster meines Hauses guckte ich durchs Gitter und sah einen unter den Unverständigen, und er blickte unter den jungen Leuten einen törichten Jüngling. Der ging über die Gasse zu ihrer Ecke und schritt daher auf dem Wege zu ihrem Hause, in der Dämmerung am Abend des Tages, als es Nacht wurde und dunkel war. Was tut der Unverständige, den der Weisheitslehrer hier sieht? Nun, er macht sich auf den Weg. Er macht sich auf den Weg. Er hat gehört, vielleicht, von gewissen Teilen der Stadt. Er hat gehört, vielleicht, von gewissen Seiten im Internet. Ich schaue mir das mal selbst an. Ich bin doch stark. Ich muss das mal selbst erlebt haben. Ich muss das mal ausprobiert haben. Ist es nicht das, was man auch heute hört? Du musst dich doch ausprobieren. Du musst doch deine Erfahrungen sammeln, gerade auch vielleicht in deiner Jugend. Wer sich nicht auf eine sexuelle Entdeckungsreise begibt, der verpasst doch etwas. Oder? Und so ist es eine Mischung hier aus Leichtsinn und Neugier, mit der sich der Unverständige der Verführung nähert. Leichtsinn und Neugier, ne, das ist so ein Paar, das der Verführung den Weg ebnen kann. Unterschätzen wir das nicht. Leichtsinn und Neugier. Überschätzen wir uns nicht, sondern seien wir hier achtsam. Und dann weiter. Was passiert dann? Und siehe, da begegnete ihm eine Frau im Hurengewand, listig, wild und unbändig, dass ihre Füße nicht in ihrem Hause bleiben können. Jetzt ist sie draußen, jetzt auf der Gasse und lauert an allen Ecken. Tatsächlich trifft also dieser Unverständige auf eine Frau mit zweifelhaften Absichten. Äußerlich, das wird hier beschrieben, ist sie offenherzig und doch verbirgt sie etwas. Nicht ihre körperlichen Reize, sondern ihre eigentlichen Absichten. Wir lesen hier in Vers 10 davon, dass sie listig ist. Die Elberfelder Bibel übersetzt an dieser Stelle, dass sie einen versteckten Plan im Herzen hat. Also hier ist so ein gewisser Gegensatz. Das, was sie einerseits körperlich von sich preisgibt, das entspricht nicht dem, was sie von sich selbst als Person bereit ist, preiszugeben. Und wir könnten hier vielleicht sagen oder hier übertragen, was sie oder zusammenfassen, was sie verspricht, das ist eigentlich Sex ohne Beziehung, Sexualität ohne Liebe und Partnerschaft. Und das ist sie auch hier, eine bewährte Lüge, eine verbreitete Täuschung der Verführung, dass Sex von der Liebe ja getrennt werden könnte oder getrennt werden sollte. Dass Sex ohne Liebe, ohne die sich im Bund der Ehe zur bedingungslosen Treue verpflichteten Liebe, dass das erstrebenswert oder lohnend sei. Das kennen wir auch. Dann wird gesagt, wir lieben uns auch so. Was braucht es diesen öffentlichen Akt der Eheschließung? Was braucht es eigentlich dieses Blatt Papier? Was braucht es diesen Verwaltungsakt? Und man übersieht doch, dass einer Liebe, die sich nicht festlegen und binden will, dass dieser Liebe doch eigentlich Wesentliches fehlt. Ich lese weiter. Vers 13 und bis 15. Und sie erwischt ihn und küsst ihn und wird dreist und spricht, ich hatte Dankopfer zu bringen, heute habe ich meine Gelübde erfüllt, darum bin ich ausgegangen dir entgegen, um nach dir zu suchen und habe dich gefunden. Also wir hören das hier, ne? Dich, dir, du, die Frau umgarnt ihn hier, sie macht ihm Komplimente, nach dir habe ich gesucht. Ob das so stimmt? Naja, Zweifel sind angebracht. Es ist jedenfalls eine ziemliche Schmeichelei hier an dieser Stelle. Gerade dann aber, wenn wir vielleicht eine innere Leere spüren, wenn es uns nicht gut geht, dann sind wir hier gefährdet. Gerade dann, wenn wir diesen dringenden Wunsch haben, geliebt zu werden, wenn wir uns nach Bestätigung sehnen, nach Wertschätzung sehnen, dann lauert hier eine Gefahr. Da muss nur so jemand kommen mit so einer romantischen Aufmerksamkeit und wir spüren, das tut uns gut. Wir empfinden es wie Balsam für die geschundene Seele. Und wir lassen uns vielleicht auf Dinge ein, die nicht gut sind und gehen der Verführung auf den Leim. Romantische Aufmerksamkeit, das kann auch so ein Trick der Verführung sein. Es geht weiter. Vers 16 bis 18. Ich habe mein Bett schön geschmückt mit bunten Decken aus Ägypten. Ich habe mein Lager mit Myrrhe besprengt, mit Aloe und Zimt. Komm, lass uns kosen bis an den Morgen und lass uns die Liebe genießen. Also die Frau macht jetzt unserem Unverständigen nun ein ganz direktes Angebot. Da ist eigentlich nichts mehr misszuverstehen. Und er fragt sich möglicherweise, wie könnte ich mir jemals so eine Chance entgehen lassen? Natürlich lasse ich mich darauf ein, ich bin doch nicht bekloppt. Natürlich. Tja, gerade vielleicht in anstrengenden Zeiten, man hat möglicherweise viel gearbeitet, man hat sich streng diszipliniert, man fühlt sich emotional ausgelaugt, da kann das Begehren nach so einem, nach so einem Ventil auch groß werden. Dieser Wunsch, sich jetzt auch einmal zu belohnen, sich etwas zu gönnen, etwas Schönes zu erleben. Und in diese Situation, da dringt die Versuchung ein mit ihren süß erscheinenden Versprechungen. Vers 18 hier, Komm, lass uns kosen bis an den Morgen und lass uns die Liebe genießen. Süße Versprechungen sind das Lockmittel der Verführung. Vers 19 bis 20, denn der Mann ist nicht daheim. Er ist auf eine weite Reise gegangen. Er hat den Geldbeutel mit sich genommen. Er wird erst zum Vollmond wieder heimkommen. Also falls unser Unverständiger noch leise Zweifel haben sollte, falls er noch immer nicht ganz sicher ist, so sollen diese nun auf jeden Fall ausgeräumt werden. Wir sind allein, sagt sie ihm. Wir sind sicher vor Entdeckung. Kurz gesagt, es wird niemals jemand erfahren. Es wird niemals jemand wissen. Es wird niemals jemand wissen, dass es eine ganz mächtige Versuchung. Und das ist, was der Teufel uns auch heute zuraunt, wenn er uns versucht. Es wird niemals jemand wissen, welche Websites du heimlich besuchst. Es wird niemals jemand wissen, was du in der fremden, anonymen Großstadt tust, in der dich keiner kennt. Es wird niemals jemand wissen, was hinter der abgeschlossenen Tür geschieht. Es wird niemals jemand wissen. Aber Gott beurteilt die Sache ganz anders. Wir lesen in Vers 22 sein Urteil über den Unverständigen. Er folgt ihr alsbald nach, wie ein Stier zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Hirsch, der ins Netz geht. Unverständig, vollkommen irregeleitet ist derjenige, der sich von sexuellen Verführungen verleiten lässt. Der Preis ist hoch. Es wird Konsequenzen haben. Römer 6, Vers 23 sagt, der Sünde sollt ist der Tod. Was also tun angesichts dieser vielfältigen und teilweise so hinterhältigen Strategien, wie wir verführt werden sollen? Wir lesen hier in Vers 25, lass dein Herz nicht abweichen auf ihren Weg und irre nicht ab auf ihre Bahn. Oder in Vers 2 bis 5 davor über Gottes Gebot und seine Weisheit, behalte meine Gebote, so wirst du leben. Hüte meine Weisung wie dein Augapfel, binde sie an deine Finger, schreib sie auf die Tafel deines Herzens, sprich zur Weisheit, du bist meine Schwester und nenne die Klugheit deine Freundin, dass sie dich behüte vor der Frau des anderen, vor der Fremden, die glatte Worte gibt. Wir sollen also Gottes Wort kennen. Wir sollen es schätzen und uns damit umgeben und wir sollen Gottes Gebote als einen Schutz begreifen. Also, nochmal ein bisschen deutlicher. Es ist also erstens eine Sache der Einstellung zu Gottes Wort. Es ist eine Sache der Einstellung. Damit beginnt es. Nehme ich Gottes Gebote eigentlich an? Gehe ich eigentlich positiv an das heran, was ich in der Bibel lese? Akzeptiere ich, dass Gottes Weisheit größer ist, dass sie umfassender ist als meine begrenzte Weltsicht? Oder als Weisheit, menschliche Weisheit allgemein? Bin ich bereit, mich seinem Wort zu unterstellen? Wenn mit der Bibel übereinzustimmen, wenn wir eh der gleichen Meinung sind, ist ja nicht schwer, dazu zu stimmen. Aber wie ist es dann, wenn Gottes Wort etwas anderes sagt, als ich denke, als ich fühle, als ich meine? Bin ich bereit, mich dann dem Wort zu unterstellen? Also eine Sache der Einstellung. Dann ist es zweitens eine Sache auch des Wissens. Es geht hier ums Kognitive. Kenne ich Gottes Gebote eigentlich? Weiß ich um seine Warnungen? Weiß ich um seine Warnungen auch, was sexuelle Verführungen angeht? Kenne ich Gottes Willen in diesem Bereich? Habe ich mich damit mal auseinandergesetzt? Oder ist das etwas, was ich lieber gar nicht erst so genau wissen möchte? Was ich weit von mir lasse? Eine Sache des Wissens. Zweitens, weiß ich hier Bescheid? Und schließlich ist es drittens eine Sache des täglichen Umgangs. Lebe ich eigentlich mit Gottes Wort? Gehe ich täglich mit der Bibel um? Lasse ich mich prägen, lasse ich mich füttern von Gottes Weisheit? Denn gerade bei diesem Thema, dem Umgang mit Sexualität, da sollten wir uns ja nichts vormachen. Da will uns doch unsere heutige Umgebung etwas völlig anderes lehren. Da sind völlig andere Werte doch verbreitet. Ne? Da wird doch eher gesagt, Hauptsache du hast Sex. Tu, wonach du dich fühlst. Probier einfach alles aus. Es ist alles erlaubt. Hauptsache, du denkst, es tut dir gut. Und hier braucht es unbedingt ein Gegengewicht. Hier braucht es Korrektur durch Gottes Wort. Wir haben das gesungen hier, dieses Lied vorhin vor der Predigt. Sei ein lebendiger Fisch, ne? Schwimm gegen den Strom. Und ich meine, wo müssen wir heute gegen den Strom schwimmen? Es gibt viele Themen, aber dieses Thema ist sicherlich eins, wo der Strom, der uns entgegenkommt, besonders kräftig ist, besonders gewaltig ist. Und da brauchst du diesen täglichen Umgang mit Gottes Wort, dass du so ein Gegengewicht hast, dass du nicht schwach wirst, dass du nicht irgendwann doch mitgerissen wirst von diesem Strom des Mainstreams, der uns umgibt. Wie können wir also diesen Verführungen begegnen? Es geht nur mit Gottes Wort, es geht nur mit diesem Schwert des Glaubens, das Gott uns gegeben hat. Und da stellen sich diese drei Fragen. Grundsätzlich erstmal, wie ist meine Einstellung zu Gottes Wort? Sage ich erstmal ja dazu? Dann zweitens, wie ist meine Kenntnis von Gottes Wort? Weiß ich Bescheid? Nur was ich kenne, nur wovon ich weiß, nur das kann mich voranbringen, nur davon kann ich lernen. Ich muss es wissen. Und drittens, wie ist eigentlich mein Umgang mit Gottes Wort? Lasse ich mich prägen von Gottes Wort oder prägt mich nur der Fernseher und Instagram? Ergreif also das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, heißt es in Epheser 6, Vers 17. Ergreif das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, damit du diesen Kampf bestehen kannst. Und ich will schließen mit drei Versen aus 1. Korinther 6, Vers 15 bis 17. Wir lesen dort: Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr? Denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Unser Umgang mit unserem Körper, unser Umgang mit unserer Sexualität ist nicht gleichgültig. Ist nicht unbedeutend. Es ist wichtig, hier auf Gottes Wegen zu gehen. Einerseits ist es wichtig für uns, ne? Nehmen wir nicht das Feuer und packen es uns unters Hemd. Seien wir nicht so blöd. Das hat nur schlechte Folgen. Es ist andererseits aber auch wichtig für Gott. Denn wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir, für die Jesus Christus sich geopfert hat, für die er sein kostbares Blut vergossen hat, um uns zu Kindern Gottes zu machen. Wir als Nachfolger Jesu, wir gehören ihm. Wir sind sein. Wir sind, wie es hier heißt, ein Geist mit ihm. Wir sind aufs Engste mit ihm verbunden. Mit seinem Geist, der uns gegeben ist. Er lebt doch in uns. Beschmutzen wir nicht den, der uns so sehr liebt. Beschämen wir nicht den, der uns aus lauter Gnade gerettet hat. Beflecken wir nicht den, dessen Güte uns jeden Tag begegnet und der uns mit so viel Gutem segnet. Nein, machen wir ihm, unserem Herrn, der uns gerettet hat, machen wir ihm Ehre, auch mit unserem leiblichen Leben. Amen.